Ja. Bevor ich zu meinem Referat komme, danke ich die Genossen und die Organisatoren, die mich eingeladen haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass auch von griechischer Seite, wie ein Grieche, die ganze Krise und das, was in dem Land passiert ist, von griechischer Sicht das vorgetragen wird. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Sehr geehrte Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, zunächst sollen einige Begriffe erläutert werden, bevor ich nach einem kurzen Rückblick auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands vor der Krise zum Hauptthema meines Referats übergehe. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das Zitat stand aus einem Flugblatt von Karl Liebknechts vom Mai 1915 und bezieht sich auf eine Kriegssituation. Gewiss stehen in jedem Land Feinde, die gegen ihre Landsleute handeln bzw. für ihre eigenen Interessen Verrat begehen und sogar die Zukunft ihrer Heimat aufs Spiel setzen. Aber ich teile sie, die Feinde, allgemein in innere und äußere Feinde ein. Es gibt zudem starke und schwache bzw. versagende Staaten. Die starken Staaten, die meist auch eine hohe Bevölkerungszahl besitzen und von denen manche eine ausgeprägte industrielle Entwicklung durchlaufen haben, besitzen meistens innere Feinde, die manchmal sehr gefährlich gegen die eigene Nation werden können, aber oftmals auch gegen andere Nationen und Staaten handeln. Bei schwachen bzw. versagenden Staaten handelt es sich meistens um kleine Länder mit einer geringeren Bevölkerungszahl. Dort spielen innere Feinde eher eine Nebenrolle. Sie werden zudem meistens von den inneren Feinden größerer Staaten instrumentalisiert und zu Handlangern von denen Interessen gemacht. Entsprechende Beispiele trage ich im Verlauf meines Referats vor, allen voran die USA und Deutschland. Griechenland steht als Beispiel für einen schwachen Staat, der von außen gesteuert wird und zum Opfer externer Interessen wurde. Hetze. Hetze ist primär ein Begriff aus der Jägersprache bzw. eine besondere Form der Jagd. Bei Hetzjagden gibt es die Jäger, also die Hetzer, und das gejagte Wild, also die bis zum Tode gehetzten Opfer. Bei Hetze im übertragenen Sinne, also im medialen, politischen und gesellschaftlichen Bereich, ist zwischen bewussten und unbewussten Hetzern zu unterscheiden. Also jenen, die wissen, worum es geht und ihre Ziele mutwillig verfolgen, und jenen, die durch populistische Parolen und Stimmungsmache beeinflusst werden und diese unkritisch wiederholen. Letztere hetzen, brandstiften und morden Menschen, ohne verstanden zu haben, wer die Verursacher ihrer Probleme sind und was sie durch ihre Taten bewirken. Es sind Menschen, die nicht denken, wie es Hannah Arendt im Kontext des Rassismus formuliert hat. Häufig handelt es sich um Menschen mit geringem Bildungsstand. Ob sie grundsätzlich dumm sind, sei hier dahingestellt. Börse und Spekulanten. Börsen sind die Zentren der Schaltmechanismen der Wirtschaftsmacht, an denen das Schicksal einzelner Menschen und ganzer Völker entschieden wird. Es gibt unterschiedliche Spekulanten, darunter die sogenannten Guten in Gänsefüßchen, die per Knopfdruck am Computer schnell und leicht Geld verdienen. Und es gibt die Bösen, die durch Wetten gegen andere Anleger auch gerade bei fallenden Kursen viel Geld verdienen und nationale Wirtschaften ruinieren können. Das heißt, sie verursachen, wie auch das Beispiel Griechenland zeigt, um jeden Preis Finanzkrisen. Diese Spekulanten kennen kein Ethos und kein Pardon, weil sie durch ihre Tat das Leben anderer Menschen für immer zerstören. So, nun komme ich zum Rückblick in die politische und wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands, also wie es zu dem heutigen Zustand Griechenlands gekommen ist. Direkte und indirekte Interventionen als Mittel westlicher Einflussnahme sind keineswegs neu. Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen bekanntlich die USA und die Sowjetunion als die beiden Hauptsieger hervor. Bis zum Fall der Berliner Mauer herrschte aufgrund des Blocksystems trotz mancher politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen eine gewisse Stabilität und positive Entwicklung in vielen Bereichen. Wirtschaftlicher, gewerkschaftlicher Ausschwung, die Förderung von Bildung in breiten Schichten in Deutschland, zum Beispiel dank Einführung des BAföG und vieles andere mehr. Negativ war die Nachkriegsepoche durch den Kalten Krieg und die Systemkonfrontation geprägt. Geprägt durch Wett- und Hochrüstung, durch zahlreiche militärische und andere Interventionen, die überwiegend vom Westen ausgingen, in einigen Fällen wie Ungarn, der Tschechoslowakei und Afghanistan jedoch auch von der Sowjetunion. Besonders motiviert wurde die Friedensbewegung durch den langjährigen Krieg der Amerikaner in den 60er Jahren in Vietnam. Erwähnenswert ist ebenfalls die Rolle der CIA in den USA, in deren Zusammenhang auch die Ermordung ihrer wichtigsten bzw. hoffnungsvollsten Politiker John F. Kennedy und Robert Kennedy, Martin Luther King, zu sehen ist. Noch folgenreicher war die Einmischung der CIA bzw. USA in anderen Staaten. Der Krieg in Nordkorea vom 25. Juni 1950 bis 27. Juli 1953, das amerikanische Engagement gegen die Kommunistische Partei Indonesiens und gegen den damaligen Präsidenten des Landes, den Staatsgründer Ahmed Sukarno, das 1965 bis 1966 zu einem genozidalen Massaker führte, bei dem 500.000 oder mehr angebliche Kommunisten sowie chinesischstämmige Bürger Indonesiens von der indonesischen Armee unter Führung des Generals Suharto und von fanatischen Muslimorganisationen getötet wurden. Und natürlich ist in diesem Zusammenhang Chile zu erwähnen, dessen demokratisch gewählter, sozialistisch orientierter Präsident Salvador Allende 1953 nach dem Militärputsch in seinem Regierungsgebäude umkam. Nachdem der in den Putsch verwickelte Pinochet die Macht ergriffen hatte, äußerte US-Außenminister Henry Kissinger, dass die Vereinigten Staaten es nicht getan haben, gab aber zu, dass sie die größtmöglichen Voraussetzungen geschaffen haben, Punkt. Um die Jahrhundertwende veröffentlichte Dokumente zeigen, dass die US-Regierung und die CIA den Sturz Allendes 1970 angestrebt hatten. Projekt Fubelt. Im Zeitraum vor dem Putsch steigerten die USA ihre Militärhilfe an Chile massiv. Viele relevante Dokumente unterliegen allerdings noch immer der Geheimhaltung. Die CIA unterrichtete den Bundesnachrichtendienst bereits einige Tage vor dem Umsturz von geplanten Putsch. Der Bundesnachrichtendienst soll es unterlassen haben, seinerseits den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt zu unterrichten. Über Alfred Spuler, einen Stasi-Spion in dem Bundesnachrichtendienst, gelangte die Information in die DDR. Eine Warnung an Allende aus Ostberlin kam jedoch zu spät. Die Einmischung der CIA in Griechenland und Zypern, die ich als Jugendlicher selbst erlebt habe, ist in ihren Auswirkungen für die betroffenen Staaten bis heute ebenso katastrophal und inakzeptabel. Am 16. Februar 1964 gewann eine sozialdemokratische Partei, die Enosis Kendru oder Zentrumsunion, die Parlamentswahl in Griechenland und versuchte unter der Führung des ersten demokratischen Ministerpräsidenten Griechenlands, Georgios Papandreou, eine sowohl soziale als auch demokratische Politik im Land durchzusetzen. In knapp 2 Jahren wurden sämtliche politische Gefangenen, die meistens von ihnen Kommunisten, aus der Verbannung freigelassen. Man konnte erstmals wieder linke Zeitungen kaufen und öffentlich lesen. Auch schaffte die Zentrumsunion die Studiengebühren ab. Heute gibt es wieder Studiengebühren in Griechenland, wie hier auch. Das alles war den Amerikanern zu viel. Innerhalb kurzer Zeit wurde im US-Kongress ein Etat von 30 Millionen US-Dollar verabschiedet, um die Regierung Papandreou zu stürzen. Der Politiker, der trotz der damals noch vorhandenen Monarchie am 16. Februar 1964 53,4% der Wählerstimmen erhalten hatte, durfte infolge des Widerstands des jungen Monarchen Konstantinos den Verteidigungsminister nicht ernennen. Papandreou ging deshalb in die USA, um die Unterstützung von Präsident Johnson zu erlangen, kehrte aber mit leeren Händen zurück. Kurz darauf wurden 30 Abgeordnete seiner Partei mit jeweils 1 Million US-Dollar gekauft. 1965 stürzte Papandreou an der fehlenden Mehrheit. 2 Jahre lang herrschte nun in Griechenland politische Instabilität. Das war die Taktik der CIA, um einen Militärputsch vorzubereiten. Am 21. April 1967 war es soweit. Durch einen Putsch des Diktators Papadopoulos wurde die Demokratie in Griechenland abgeschafft. 7 weitere Jahre herrschten Angst und Terror. Ich hatte 1968 das Gymnasium absolviert und schaffte es, nach Deutschland zu fliehen. Die Griechen blieben natürlich nicht untätig und versuchten überall, auch im Ausland, die Diktatur zu bekämpfen. 1973 kam es in der Hauptstadt Athen zu einem Studentenaufstand, den die Panzer der Militärjunta blutig niederschlugen. Ein halbes Jahr darauf erfolgte die 2. große nationale Katastrophe Griechenlands durch die CIA auf Zypern. Das von Erzbischof Makarios geführte Zypern gehörte zu den blockfreien Staaten wie Indien, Jugoslawien und Ägypten mit Nasser damals. Auch das gefiel den Amerikanern nicht, denn Zypern war für den Nahen Osten eine strategisch wichtige Insel. Also musste Makarios entfernt werden. Griechenlands Diktator Papadopoulos erkannte den Trick der USA und wollte auf Zypern nichts ohne amerikanische Rückversicherung unternehmen. Darauf ersetzten ihn die Amerikaner durch den damaligen Chef der Militärpolizei von Athen, Dimitrios Ioannidis. Im Sommer 1974 intervenierte Ioannidis als neuer Diktator Griechenlands auf Zypern, um Präsident Makarios zu entmachten, mit dem angeblichen Versprechen der Amerikaner, Zypern mit Griechenland zu vereinen. Der Putsch auf Zypern kam zustande, aber die Verlierer waren dennoch die Griechen. Durch das Abkommen zur Unabhängigkeit Zyperns aus dem Jahr 1960 waren Griechenland, die Türkei und die vormalige Kolonialmacht Großbritannien zu Garantiemächten Zyperns erhoben worden. Das bedeutete, dass jeder, der den Status Zypern zu ändern versuchte, daran militärisch gehindert wird. Die Türkei machte von dieser Regelung Gebrauch und intervenierte militärisch auf Zypern unter dem Vorwand, die türkisch-zypriotische Minderheit von 18% der Gesamtbevölkerung zu schützen. Obwohl Griechenland und die Türkei NATO-Mitglieder sind, konnte die türkische Besatzung auf 38% des zyprischen Staatsgebietes erfolgen. 200.000 griechische Nordzyprioten verloren ihren Besitz und mussten ihre Heimat verlassen, um in den Süden der Insel zu flüchten. An ihrer Stelle siedelte die Türkei tausende anatolische Türken in Nordzypern an. Die bis heute anhaltende Teilung der Insel wurde zum Vorteil der Türkei durch die USA vollzogen. So gelangten wir wieder zu einer demokratischen Regierung, die auf Befehl der CIA durch den alten konservativen Regierungschef Karamanlis geführt wurde, in Griechenland, der bei den Wahlen von 1963 und 1964 zweimal so Papandreou unterlegen war. Der Karamanlis, Konstantinos Karamanlis, der alte Karamanlis, genauso wie wir haben ja 2 Papandreou, diese 2 Parteien, die Neue Demokratie und die PASOK, die haben 40 Jahre lang Griechenland regiert und davon haben wir immer 2 Karamanlis und 2 Papandreou. Ja. Unglaublich. Also das heißt immer, wenn der Westen in erster Linie die USA nicht alles kontrollieren und beherrschen kann, werden Gründe und Anlässe gefunden, um durch Waffengewalt oder auf indirektem Weg durch finanzielle Einflüsse an das Ziel zu gelangen. So lautete eine Schlagzeile in der Wochenzeitung Die Zeit vom 13. Mai 2015. Haben die Amis den Maidan Kiew, also Ukraine, gekauft? Auf Seite 8. Und weiter lesen wir dort, die Mittel zur Behörde stammen aus dem Bundeshaushalt der USA. Im Jahr 2016 wird die USAID weltweit 22,3 Milliarden Dollar ausgeben dürfen. Alleine schon nur für solche Interventionen. In jüngster Zeit hören wir immer wieder den Begriff Diktator. Normal gewählte Staatsoberhäupter in Staaten wie Jugoslawien unter Milosevic, Russland, China, Weißrussland, Ukraine unter Janukowitsch, Irak unter Saddam Hussein, Syrien, Ägypten unter Sadat, Libyen unter Gaddafi und so weiter, werden vom Westen in Klammer USA, NATO und Europa zu Diktatoren erklärt und mit allen Mitteln bekämpft. Sanktionen, bezahlte Demonstrationen, indirekte bzw. direkte Interventionen, so wie in Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien, sollen in den genannten Staaten die Lage destabilisieren und zu einem Machtwechsel führen. Das Ergebnis ist jedes Mal Chaos, Anarchie, Bürgerkriege, Zerstörung, Armut und schließlich die Flucht von Millionen von Flüchtlingen aus ihrer Heimat. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff vom inneren Feind passend, den ich hier am Beispiel Griechenlands erläutern möchte. Der innere Feind Griechenlands ist vielfältig. Es gibt tatsächlich Teile der Bevölkerung, meist in der Oberschicht, die in Korruption, Bestechung, Steuerhinterziehung, Vetternwirtschaft, illegale Bereicherung und Klientelismus verwickelt sind. Leider ist dieses Phänomen in jedem Land mehr oder weniger anzutreffen. Es erfordert eine starke, mutige und demokratische Regierung, um solche Missstände zu bekämpfen bzw. zu verhindern. Natürlich besitzt das Fehlverhalten der schuldigen Bürger in den schwachen Ländern keine chronische Eigenschaft und kann eines Tages durch den Widerstand der großen Mehrheit der Bevölkerung auch wieder verschwinden. So war es beinahe in Griechenland. Von 1974 bis 2015 regierten dort abwechselnd zwei Parteien, die dem Land keine der dringenden erforderlichen Reformen brachten, sondern es schließlich ruinierten. Eine junge linke Partei, Syriza, die mit 4% im Parlament vorher vertreten war, konnte ihren Anteil ab 2012 vergrößern und in 3 Jahren später, nämlich am 25. Januar 2015, die Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinen. Damit konnte sie die bis dahin regierenden Parteien Neue Demokratie, Konservative und PASOK, sogenannte Sozialisten, in die Opposition schicken. Am selben Tag stellte Syriza den Regierungschef und nahm sogleich den Kampf gegen den inneren und äußeren Feind auf. Doch obwohl das Volk am 5. Juli 2015 bei einem Referendum erneut mit großer Mehrheit, nämlich mit 61,3% gegen die von der Troika diktierten Bedingungen stimmte, gab der unerfahrene und schwache Ministerpräsident Alexis Tsipras dem Druck der internationalen Gläubiger nach und ließ sich auf Verhandlungen mit der EU, dem Internationalen Währungsfonds sowie der Europäischen Zentralbank ein. Das sind die drei Gläubiger heute. Tsipras hätte gestützt durch das eindeutige Votum seines Volkes Widerstand leisten und zum Helden der Retter Griechenlands werden können. Warum er es doch noch nicht tat, bleibt eine offene Frage. Hetzkampagne gegen die Griechen. Im Herbst 2009, also ein gutes Jahr nach der Pleite der US-amerikanischen Bank Lehman Brothers und nach dem Rücktritt des griechischen Ministerpräsidenten Georgios Papandreou der Junior, begann eine bis dato unbekannte und bis heute anhaltende Hetzkampagne gegen das griechische Volk. Den Urhebern dieser Kampagne gelang es, die Meinung zahlreicher Menschen zu beeinflussen. Und nicht nur zahlreiche sogenannte einfache Bürger wurden getäuscht, sondern auch Investoren bzw. Kapitalbesitzer, Börsen, Ratingagenturen, Banken und ganze Nationen, die bis dahin Griechenland schätzten und dort gern in günstigem Klima auf wunderschönen Inseln ihren Urlaub verbrachten. In Deutschland, wo ich seit 68 lebe, nahm diese Kampagne um die Wende des Jahres 2009 zu 2010 besonders hässliche Züge an. Monatelang bildete Griechenland das Thema Nummer 1 im Fernsehen und Radio, in Zeitungen und Zeitschriften, ganz besonders übel in der Berliner BZ sowie im Bild und in Talkshows, wo Politiker mit Ausnahme der Linken über die Griechen als Gesamtheit herfielen und sich über unser Volk mokierten. In Wort und Schrift bezeichnete man uns ungestraft als Lügner, Betrüger, arbeitsscheu, faul, korrupt, als Trickser und Zocker. Dazu einige Zitatbeispiele zur Erinnerung. Die Fokus-Ausgabe vom 22. Februar 2010 erschien unter der Schlagzeile Betrüger in der Eurofamilie und zeigte eine Statue der Aphrodite mit dem Stinkefinger. In derselben Ausgabe behauptete Michael Kordowski, kein Tropfen des alten Heldenblutes fließt ungemischt in den Adern des jetzigen Neugriechen. Man fragt sich natürlich, welche Rolle die griechische Blutmischung für eine politökonomische Gegenwartsanalyse überhaupt spielt. Auf Seite 126 derselben Ausgabe zeigte eine Abbildung dem Göttervater Zeus als Stier mit der Prinzessin Europa auf dem Rücken. Dazu die Bilderläuterung, Zitat, frühe Täuschung in der Mythologie verführt der griechische Gott Zeus in Gestalt eines Stieres die ahnungslose Europa. Das soll wohl sagen, dass die Griechen einschließlich ihre Götter von Beginn an Betrüger waren. Insgesamt widmete diese Fokusausgabe Griechenland 3 Beiträge mit insgesamt 16 Seiten. Der Vorstand der hellenischen Gemeinde zu Berlin, dem ich damals auch angehörte, dokumentierte die antigriechische Hetzkampagne deutscher Printmedien und veröffentlichte am 25. Februar 2010, das, was ich vorhin verteilt habe, eine Stellungnahme, die wir auch den deutschen Parlamentsparteien, dem Bundespräsidenten sowie den wichtigsten Redaktionen zukommen ließen. Wir hatten viel positives Echo erhalten. Als nächstes möchte ich auf die Stereotypen, Falschbehauptungen von Tatsachenverdrehungen eingehen, die während dieser Kampagne aufgestellt wurden. Dabei nehme ich die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2015 veröffentlichte Broschüre des Journalisten und Publizisten Stefan Kaufmann Bezug, denn Kaufmann dokumentiert zahlreiche Beispiele der Tatsachenverdrehung durch deutsche Medien und Politiker und konfrontiert sie mit korrigierten Faktenanalyse. Eine Stereotype, mit der während der fraglichen Hetzkampagne immer wieder gearbeitet wurde, lautete, die Griechen sind faul. Dazu folgendes Zitat aus der Bild-Zeitung vom 5. März 2010. Deutschland hat zwar auch Schulden, aber wir können sie auch begleichen, weil wir morgen ziemlich früh aufstehen und den ganzen Tag arbeiten. So, das Zitat. Tatsächlich lag laut Eurostat die durchschnittliche Wochenarbeitszeit abzüglich der Mittagspausen vor der Krise in Griechenland bei 44,3 Stunden, in Deutschland hingegen bei 41 Stunden und im EU-Durchschnitt bei 41,7 Stunden. Eine damit eng verbundene weitere Stereotype lautete, die Griechen machen zu viel Urlaub. Angela Merkel erhob in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin diesen Vorwurf noch Mitte Mai 2011 und klopfte sich dann selbst auf die deutsche Schultern, indem sie fortfuhr, und dass wir ökonomisch gut dastehen, liegt in unserem Fleiß. Tatsächlich besaßen laut der EU-Agentur Eurofund griechische Arbeitnehmer vor der Krise im Durchschnitt einen Urlaubsanspruch von 23 Tagen im Jahr. Deutsche Arbeitnehmer sind in der glücklichen Lage, 30 Urlaubstage nutzen zu können. Das ist in Europa Spitze. An der Diskrepanz ändert sich auch nichts, falls sonstige Feiertage hinzugezählt werden. C. Wir zahlen den Griechen Luxusrente, behauptete die Bild am 27. April 2010. Und Kanzlerin Merkel forderte Mitte Mai 2011, es geht auch darum, dass man in den Ländern wie Griechenland, Spanien, Portugal nicht früher in die Rente gehen kann als in Deutschland. Solche unstimmige Sachbehauptungen sind unverantwortlich. Bild und die Kanzlerin müssten in der Lage sein, die tatsächliche Lage der griechischen Rentner zu kennen. Doch Fakten zählen nicht. Wenn man negative Stimmungen gegen ein Volk erzeugen will, gemäß der Merkelschen Sparlogik sind jedes Rentenjahr und jeder Euro Rente ein überflüssiger Luxus in einem Land, das in der Krise steckt. Infolgedessen sahen die Gläubiger Griechenlands in ihren Memoranden und Verträgen mit Griechenland massive Kürzungen der griechischen Renten vor, die auch brutal umgesetzt wurden. Griechenland ist nach Italien und Deutschland das EU-Land, die am stärksten alternde Gesellschaft Europas. Mehr als jeder fünfte Grieche ist über 65 Jahre alt. Rentenfrage sind deshalb in Griechenland von besonderer sozialer Brisanz. Vor der Krise besaß eine der niedrigsten Selbstmordraten in der EU, Griechenland besaß, ja. Ab 2012 stieg die Selbstmordrate in Griechenland um 18-22%. Im Großraum Athen sogar noch um 25%. In den Altersgruppen der Rentner. Ähnlich unverantwortlich waren die Kürzungen im Gesundheitswesen und beim Arbeitslosengeld, die ebenfalls auf Druck Deutschlands bzw. der Troika durchgesetzt wurden. Nochmals zur Faktenlage. Laut OECD lag im Jahr 2010 das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei Männern in Deutschland bei 61,5 Jahren, in Griechenland bei 61,9 Jahren. Die Griechen bezogen auch keineswegs Luxusrenten. Die griechische Durchschnittsrente betrug vor der Krise nur 55% des Durchschnitts in der Eurozone gezahlten Renten. Im Vorkrisenjahr 2007 lag sie bei 617 Euro. Die Armutsgrenze liegt in Griechenland bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 665 Euro, doch 45% der Rentner erhielten 2015 niedrigere Rente. Die Stereotype von der Fettlebe heißt es, wenn man richtig gut lebt und ins Aus und Braus lebt, die Stereotype von der Fettlebe und Verschwendungssucht der Griechen. Beim Verweis auf hohe Löhne in Griechenland handelt es sich um eine irreführende Krisenerklärung, die den Faulheitsvorwurf mit dem der Gefräßigkeit ergänzt. Wie bei der Faulheit und bei der Luxusrente wird versucht, scheinbar eingängige Alltagsweisheiten aus der Sicht der schwäbischen Hausfrau auf die Makroökonomie zu übertragen. Die mantraartig wiederholte Moral daraus ist, dass man angeblich nur hart arbeiten und sparsam sein muss. Dann geht es einem gut. So aber kann man keine Krise deuten. Der Fokus zitierte die Kanzlerin am 1. Dezember 2008 mit den Worten, man hätte einfach nur die schwäbische Hausfrau fragen sollen, riet Merkel. Sie hätte uns eine Lebensweisheit gesagt, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das sei der Kern der internationalen Krise. Tatsächlich betrug das Lohnniveau in Griechenland 2010 nur 63% des Durchschnitts der Eurozone. Die stündlichen Arbeitskosten lagen Eurostat zufolge bei 17,70 Euro in Griechenland, hingegen bei 29 Euro in Deutschland. Die Frankfurter Rundschau teilte am 25. Oktober 2010 mit, nach Angaben des Gewerkschaftlichen Instituts für Arbeit verdient ein Viertel aller griechischen Beschäftigten wieder weniger als 750 Euro im Monat. Die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Tatsache ist leider, dass die Athener Regierungen in den Jahren vor der Krise mehr Ausgaben als Einnahmen. Aber damit entspricht Griechenland den internationalen Regeln. Beinahe jede Regierung der Welt lebt über ihre Verhältnisse und folgt nicht der deutschen Ausnahmepolitik vom Ideal der schwarzen Null. Dass dieses Ideal in sich zu Recht umstritten ist, zeigt Deutschland mit seiner geringen Bereitschaft, Schulden für Straßen- und Schienenbau, für Schulerhaltung und Bildungsinvestitionen zu tätigen. Das Problem Griechenlands war nicht so sehr die Neuverschuldung, als vielmehr die Tatsache, dass die Finanzmärkte gegen Griechenland zu spekulieren begannen und damit die Zinsen für Neukredite in unbezahlbarer Höhe trieben. Der griechische Staat war viel zu aufgebläht. Das war ein Vorwurf. Ja. Die sogenannte Staatsausgabequote, die Staatsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt erfasst, lag 2008 in Griechenland bei 48%. In Deutschland war es immerhin 44%. Aber vor der Krise sah es anders aus. Die griechische Staatsausgaben sank zwischen 2000 und 2006 von 47 auf 43% und lag damit stets geringfügig unter der deutschen Quote. Die Griechen sind korrupt. Tatsächlich stellen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung enorme fiskalische Probleme des Landes dar und müssen bekämpft werden. Aber man darf auch nicht übersehen, dass ausländische Konzerne, speziell deutsche, griechische Politiker mit enormen Summen bestochen hatten, um ihre Geschäfte zu betreiben. Bei Korruption gibt es stets zwei Seiten und nicht immer waren beide griechisch. Die Veröffentlichung der Panama-Papiere erbrachte, dass 28 deutsche Banken in die organisierte Steuervermeidung und Steuerunterschlagung verwickelt waren. Griechenland hat sich mit gefälschten Bilanzen in die Währungsunion gemogelt. So schrieb die französische Tageszeitung Le Figaro am 2. November 2011. Tatsächlich lag das griechische Handelsdefizit seit 1997 dauerhaft oberhalb der von der EU erlaubten Grenze von 3% des Bruttoinlandsproduktes, auch während der Jahre 1997 bis 1999, die für die Zulassung des Landes zu der Eurozone entscheidend waren. Dennoch dürfte Griechenland dem Euro beitreten. Die Wahrheit ist, dass die Schummelei der griechischen Regierung bereits seit 2004 offiziell bekannt wurde. Zitat: Wer behauptet, die Griechen hätten uns mit falschen Zahlen betrogen, der lügt. Das Zahlenwerk haben die angeblich Getäuschten in Wahrheit nie geglaubt, gab der CSU-Wirtschaftsexperte Georg Nüsslein in der Berliner Zeitung schon am 23. Juni 2011 bekannt. Doch trotz der bekannten Tatsache gab es weder einen Ausschluss Griechenlands aus der Währungsunion noch ein Vertragsverletzungsverfahren oder Sanktionen wie etwa Kürzungen der EU-Hilfen. Warum nicht? Ziel der mächtigen EU-Staaten war, möglichst viele Länder aufzunehmen, um der Gemeinschaft ein größeres ökonomisches Gewicht zu verleihen. Darüber hinaus konnte somit die Eurozone in die geopolitisch wichtigen Regionen Balkan und Nahost ausgedehnt werden. Damit mag aber auch zusammenhängen, dass der Internationale Währungsfonds und die EU den Rüstungsetat Griechenlands beim Sparprogramm 2010 weitgehend ausklammerten. Dabei lag diese gemessen am gesamten Haushalt 2,5 Mal höher als der deutsche und gut doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt. Ich weiß, dass in Griechenland jährlich vor der Krise und auch kurz beim Eintritt der Krise 10 Milliarden Euro für die Rüstung ausgab. Seit den 90 180er Jahren unterstützten insbesondere französische und deutsche Rüstungskonzerne und deren Regierungen eine systematische Aufrüstung der Türkei und Griechenlands. Das Zitat stammt aus einem Positionspapier von Attac Deutschland vom 7. Mai 2010. Allein für Griechenland betrug der Rüstungsetat 10 Milliarden Euro pro Jahr. Warum hat man nicht eingegriffen, um dieses besonders für Griechenland ruinöse Hoch- und Wettrüsten zu beenden? I. Der Grund der Krise war Griechenlands hohe Verschuldung. Faktenlage: Durch die internationale Finanzkrise bedingt stiegen Griechenlands Schulden zwischen 2007 und 2009 von 107 der Wirtschaftsleistung auf 129%. Mit der hohen Verschuldung lassen sich aber Griechenlands Probleme nicht allein erklären. Im Wirtschaftsdienst der BHF Bank vom 4. Juni 2011 lesen wir, bei der Schuldenquote gibt es nicht die richtige Höhe, weder in der Theorie noch in der Praxis. Italien wies zum Beispiel 2010 eine Schuldenquote von 120% auf. Japan kam 2014 auf 240% seiner Wirtschaftsleistung. Beide Staaten galten nicht als Bankrotteure, Griechenland aber schon. Wieso eigentlich? Weil die Finanzmärkte die Kreditwürdigkeit Griechenlands und damit seine Anleihen schlechter bewerteten. Dies trieb die Zinsen für neue Kredite bzw. Schulden derartig hoch, dass Athen kein frisches Geld mehr leihen konnte. Ein stark vereinfachtes Beispiel, wie das funktioniert. Griechenland borgt sich über eine Anleihe 1 Million Euro zu einem festen Zins von 5% per annum, also 50.000 Euro jährlich Zinsen. Die Anleihe wird anschließend an der Börse gehandelt und stürzt ab. Ihr Preis fällt von 1 Million auf die Hälfte, 500.000. Der Zins von 5% bleibt jedoch der gleiche. Im Ergebnis bringt die Anleihe dem Käufer eine Rendite von 10%. Will Athen nun eine neue Anleihe aufnehmen, dann orientiert sich der Zins an der Rendite der alten Anleihe. Um einen neuen Kredit aufzunehmen, muss Griechenland also den Kreditgebern einen Zins von 10% zahlen. Für zweijährige Staatsanleihe hatte Griechenland im Mai 2011 25% Zinsen zahlen müssen. 25%. Italien dagegen nur 3% und Japan gar nur 0,2%. Das Problem verursachten also die Finanzmärkte und die Spekulanten, die sie treiben. Solange die Zinsen derartig hoch sind, kann Griechenland kein frisches Geld mehr an den Märkten aufnehmen. Damit geht der Staat pleite und bleibt nur künstlich durch Kredite der EU zahlungsfähig. Man erkennt, dass am Ende eine politische Entscheidung ist, ob ein Staat bankrott geht oder nicht. In diesem Zusammenhang eine Anmerkung zur Geschichte der griechischen Verschuldung. Sie entstanden im Wesentlichen in der Wirtschaftskrise 1980er Jahre, als die Schuldenquote Athens von 1980 bis 1995 von 30% auf 100% anstieg. Auf dieser Höhe verharrte sie bis zur Krise 2009. Dann ging es wieder hoch. Die Finanzmärkte befürchten einen griechischen Staatsbankrott. Das war ein vorletzter Punkt. So wurde es im Jahr 2010 von Medien und Politikern immer wiederholt. Tatsache ist, dass Finanzmärkte grundsätzlich gar nichts fürchten. Sie sind kein menschliches Wesen und Gefühle und Ängste haben sie nicht. Und sie sind auch keine objektive Instanz, die die Finanzlage sachlich bewertet. Der Finanzmarkt ist nichts weiter als die Gesamtheit der Anleger, die versuchen, mit Finanzinvestitionen möglichst viel Geld zu verdienen. Wer 2010 und 2011 wirklich einen Staatsbankrott Griechenlands befürchtete, der hatte seine griechische Staatsanleihen längst verkauft. Zitat aus der Berliner Zeitung vom 27. April 2010. Alle anderen hofften darauf, dass Hellas gerettet wird und sie riesige Zinsgewinne einstreichen können. vorletzter Punkt der Vorwürfe, letzter Punkt der Vorwürfe, Deutschlands Steuerzahler retten Hellas, also Griechenland. Das wurde seit Beginn der Eurokrise Griechenlands und besonders Anfang 2010 mehrmals behauptet. Faktenlage: Mit dem ersten sogenannten Hilfspaket von 2010 wurde Griechenland von öffentlichen Stellen, also den EU-Staaten und der EU-Kommission sowie dem IWF, 110 Milliarden Euro zur Unterstützung zugesagt. Das zweite sogenannte Hilfspaket 2011 umfasste 139 Milliarden Euro. Der deutsche Anteil betrug 2010 22 Milliarden Euro und 2012 40 Milliarden Euro. Tatsache ist, erstens sind es nicht die viel zitierten Steuerzahler, die Griechenland helfen. Das deutsche Geld für Griechenland nahm die Bundesregierung nicht aus dem Steueraufkommen, sondern sie borgte es sich für 1-3% Zinsen und lieh es an die Schuldenstaaten weiter, inklusive Strafzinsen. Das war ein gutes Geschäft, auch für die deutschen Steuerzahler. Seit 1991 zahlte Griechenland 664 Milliarden Euro für Zins und Schulden an Finanzinstitute, doppelt so viel wie der gesamte Schuldenberg Griechenlands. Insofern hat die Bild recht, wenn sie am 5. März 2010 titelte: Ihr kriegt nichts von uns. Ihr kriegt, also die Griechen meint er. Es ist umgekehrt. Per Saldo zahlte Griechenland an Deutschland. Zweitens, die milliardenschwere Hilfspakete sollten nicht Griechenland retten. Ihr Hauptwerk war den Hauptgläubigern Griechenlands, also Frankreich und Deutschland, für den Fall einer Staatspleite Griechenlands Verluste zu ersparen. Aber das Schlimmste war, dass die bankrotten griechischen Privatbanken gerettet wurden, indem mit den Memoranden die Schulden der Banken auf das gesamte griechische Volk übertragen und dadurch quasi nationalisiert wurden. Auch dies war übrigens ein Grund für den rapiden Anstieg der Staatsschulden. Nun komme ich zu Griechenland unter dem Hammer. Wie Griechenland jetzt bei dieser Situation zum Ausverkauf des Staatseigentums rüberkommt, dahin kommt. Der Ausverkauf Griechenlands begann bereits durch die ersten zwei Memoranden, die die griechische Regierung 2010 und 2012 mit den Gläubigern unterschrieb. Diese sollten, nachdem die sogenannte linke Regierung von Alexis Tsipras im Juli 2015 eingeknickt war, fortgesetzt und endlich verwirklicht werden. Endlich in Einführungsstrich. Zuvor waren bereits der handelswichtige Hafen von Piräus privatisiert, an die Chinesen verkauft worden. Die auf der Halbinsel Chalkidiki gelegene Goldmine Skouries wurde für mehrere Jahrzehnte zu einem Spottpreis von einer kanadischen Firma gepachtet. Parallel zu den Kürzungen im Sozialsystem versprach die griechische Regierung der Troika bis 2013 durch die Privatisierung staatlicher Betriebe und Immobilien mindestens 7 Milliarden Euro aufzutreiben. Am 1. Juli 2011 gründete der Staat dazu den Privatisierungsfonds Taipei nach dem Vorbild der deutschen Treuhandgesellschaft, die den Staatsbesitz der DDR privatisierte. Interessierte können bei E-Auktionen auch online für kleine Objekte bieten für die griechische Staatseigentum. Taipei sollte mindestens 50 Milliarden Euro durch den Ausverkauf griechischer Staats- und Gemeindeeigentums realisieren. Voraussetzung für die Arbeit in Taipei ist, dass ihre Mitglieder nicht regierungsnah sein dürfen. Das ist auch keineswegs der Fall. Die angeblich unabhängigen Mitglieder der Taipei-Verwaltung sind Lobbyisten in und ausländischer sogenannten Investoren. Die Liste der Privatisierungsvorhaben ist lang. Neben Grundstücke, regionale Flugplätze, Häfen, Thermalbäder stehen auch Infrastrukturbetriebe zum Verkauf, so zum Beispiel die Bahngesellschaft OSE, die Postbetriebe, Elta, der Energiekonzern, die Wasser- und Kanalisationswerke der beiden größten Städte des Landes Athen und Thessaloniki und der Rüstungskonzern EAS. Verkauft doch eure Insel, ihr pleite Griechen, titelte die Bild-Zeitung im Oktober 2010 voller Zionismus und Spott. Nun könnte in Griechenland die ersehnte Privatisierung von Stränden ganz legal werden. Das Finanzministerium hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf veröffentlicht, der noch vom Parlament verabschiedet werden muss. Im dritten sogenannten Regelungspaket, das im Sommer 2015 unterzeichnet wurde, hatte sich der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport den Zuschlag für 14 rentable regionale Flughäfen absichern lassen. Am 14. Dezember 2015 schloss die griechische Regierung einen Vertrag mit Fraport über eine 40-jährige Verpachtung. Samos, Chania auf Kreta, Rhodos, Mykonos, Zakynthos, Kefalonia, Mytilini, Lesbos, also praktisch Skiathos und andere gerieten durch die Bestimmungen des Konzessionsvertrags mit Fraport an einen ausländischen Pächter. Aufgrund des Steuergesetzes für Immobilienbesitz Enfia, also das ist das Gesetz Enfia, wird Fraport von der Steuer für die ihr zahlreich zur Verfügung stehende Hektar Land befreit. Also laut der Vereinbarung, da darf die Fraport keine Steuern bezahlen. Da wundern Sie sich, warum Griechenland keine Einnahmen hat. Im Zuge der neuen Privatisierungswelle sinkt der Anteil öffentlicher Vermögen in Griechenland drastisch oder wird gänzlich verschwinden. Die Behauptung, dass dank der Privatisierung die Konkurrenzfähigkeit der griechischen Wirtschaft bzw. deren Wachstum gefördert werden, wird von einer Untersuchung der griechischen Vermögenswerte nicht bestätigt. In der Masse wird es sich dabei noch um öffentliche Einrichtungen und andere natürliche Monopole handelt, wird die Privatisierung umgekehrt eher zur Erhöhung der Monopolprofite als zu Wachstum führen. So stellte es Marika Frankakis schon im August 2012 in ihrem Artikel der Ausverkauf der Commons, der Fall Griechenland, fest. So, noch eine Seite. Die Regierung Tsipras hatte sich mit dem dritten Memorandum gegenüber der Troika verpflichtet, die bürgerfreundlichen Gesetze zu kaschieren, die das Parlament in den letzten guten fünf Monaten der Regierungszeit Tsipras verabschiedet hatte. Dazu hatten die Wiedereröffnung des Staatsfernsehers ERT gehört und die Wiedereinstellung von 600 Putzfrauen in den griechischen Ministerien. An derartigen Beispielen erkennt man, dass Griechenland keine Souveränität zunehmend in fremden Händen, dass Griechenland seine Souveränität zunehmend in fremden Händen gelegt hat und für mehrere Jahrzehnte seine Unabhängigkeit eingebüßt hat. Tsipras, der ja eigentlich eingetreten war, um die Verhältnisse zu ändern bzw. zu bessern, erwies sich dabei als Totengräber der griechische Souveränität. Was für eine Schande für einen linken griechischen Regierungschef. So, und zum Schluss meine Resultate. Also, das auch von dem griechischen Parlament ist verabschiedet worden. Das habe ich rausgenommen, weil das unglaublich wichtig ist. Am 4. April 2015 berief die Präsidentin des hellenischen Parlaments, Zoe Konstantopoulou, eine internationale zusammengesetzte Wahrheitskommission für die Staatsverschuldung Griechenlands ein. Die wissenschaftliche Leitung übernahm der Franzose Erik Toussaint. Die 12 Mitglieder setzten sich aus 6 Griechen sowie 6 weitere europäischen Persönlichkeiten zusammen. Die Wahrheitskommission konnte einberufen werden, weil in den guten 5 Monaten der Syriza-Regierung der wirklich kritische und kämpfende Flügel der Partei noch an der Regierung beteiligt war. Als Syriza am 12. in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 2015 den Kampf gegen die externen Gegner Griechenlands aufgab, haben 25 Abgeordnete der Partei verlassen. Darunter auch Γιάννης Βαρουφάκης, der ehemalige Finanzminister, Παναγιώτης Λαφαζάνης, sowie Ζωή Κωνσταντοπούλου, die Parlamentspräsidentin. Die haben einen Fehler gemacht, denn sie hätten in der Partei bleiben sollen und für die Zukunft eine Rolle spielen können. Die haben bei den letzten Wahlen im September 2015 25 Abgeordnete, die haben nicht mal die 3%-Grenze überspringen können, um im Parlament vertreten zu sein. Die Wahrheitskommission legte am 17. Juni 2015 dem chilenischen Parlament ihren 67 Seiten umfassenden Bericht vor, in dem sie zusammengefasst zu folgendem Ergebnis gelangte. Die hier vorgelegten Beweise zeigen, dass Griechenland nicht nur nicht in der Lage ist, die Schulden zu tilgen, sondern das auch nicht tun sollte. Und zwar hauptsächlich, weil die aus dem Abkommen mit der Troika hervorgegangenen Schulden eine eindeutige Verletzung der grundlegenden Menschenrechte der Bürgerinnen und Bürger Griechenlands darstellen. Deshalb kommt die Kommission zu dem Schluss, dass Griechenland diese Schulden nicht zurückzahlen sollte, weil sie illegal, illegitim und verabscheuungswürdig sind. Darüber hinaus ist die Kommission zu dem Erkenntnis gelangt, dass die Untragbarkeit der griechischen Staatsverschuldung den internationalen Gläubigern, den griechischen Behörden und den Massenmedien von Anfang an klar ersichtlich war. Dennoch hintertrieben die griechischen Behörden und die Regierungen einiger anderer EU-Länder 2010 die Umstrukturierung der Staatsschulden in der Absicht, Finanzinstitute zu schützen, die Banken, die Privatbanken. Die Massenmedien verbargen die Wahrheit vor der Öffentlichkeit, indem sie ein Bild malten, das die Rettung als Vorteil für Griechenland darstellte und eine Geschichte ersannen, die die Bevölkerung als eine Ansammlung von Übeltätern erscheinen lassen sollte, die ihre gerechte Strafe bekommen. Die in den Memoranden 2010 und 2012 zur Verfügung gestellten Rettungspakete wurden mit einem komplizierten und schwer durchschaubaren System verwaltet, das jede finanzielle Eigenständigkeit Griechenlands verhinderte und erstickte, da die Gläubiger die Verwendung der Hilfsgelder vorgeschrieben hatten, ist es nicht verwunderlich, dass weniger als 10% davon für die laufenden Staatsausgaben verwendet werden konnten. So, das war's.